dann kommt so ein Piefke. Den hat er noch erzogen. Also der hat den auf dem Arm gehabt, da war ich ein Baby. So. Und dann sage ich ihm so, jetzt heute machen wir das mal anders als sonst. Die Mitarbeiter müssen selber die Wahrheit erkennen. Und dann setzen sie es auch um. Wenn du vorgibst und sagst, so wird's gemacht, dann bin ich in absoluter Trauer, in einem absoluten Ausnahmezustand. Und dann muss der Betrieb noch weiterlaufen. Und dann heißt, ja, weiß ich nicht, die Buchhaltung hat meine Mutter gemacht. Das geht nicht.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Ja, schönen guten Tag. Heute begrüße ich aus dem schönen Münsterland, genau gesagt aus Saarbeck und ja, von einer sehr traditionsreichen Familienbäckerei, Wiesenkötter. Seit, ich hoffe, diesmal spreche ich es richtig, aus 1949 führen Tobias, Georg und Beate. Hier mit etwa 50 Mitarbeitern eine echte handwerkliche Backkunst, so wenn ich das richtig recherchieren durfte. Als ich alles Erfolg hier mit viel Herz, ohne Fertigmischung, das Vollkornmehl wird morgens noch frisch aus hauseigener Mühle vermahlen. Und der Klassiker, so wie ich es richtig recherchiert habe, ist 3 Kilo Saarbecker Landbrot entsteht noch nach alter Schule. Ist das heute richtig?
Genauso, wenn man sich eine idyllische Bäckerei vorstellt. Also hi Alex, erstmal grüß dich. Wenn man sich so eine idyllische Bäckerei so richtig handwerklich vorstellt, dann ist man bei uns genau richtig, ja.
Hammer, perfekt. Also genau hier sitze ich drin. Wir haben es gerade, darf man so sagen, 19.03 Uhr in einem aktuell leeren Restaurant, weil ihr schon geschlossen habt. Und ich darf dich heute, Tobias, interviewen zu deiner Nachfolgereise, zu deiner persönlichen Nachfolgereise. Und bevor wir irgendwie ins Thema einsteigen, wer bist du? Ja, ein bisschen habe ich gerade schon gesagt. Was machst du? Ja. Wie sieht es hier bei dir aus?
Ja, ich bin Tobias oder Tobi Liesenkötter, bin 36 Jahre alt, Bäcker und Konditormeister. Und du hast ja ganz kurz beschrieben, reingeboren in so einen richtig handwerklichen kleinen Bäckerei- und Konditoreibetrieb. Ganz wichtig, Konditoreibetrieb. Und ich bin jetzt seit 2008 Bäcker, da habe ich meine Ausbildung angefangen und dann ganz klassisch ein bisschen auf Reise gegangen. Habe so ein paar Stationen gehabt innerhalb und außerhalb Deutschlands und dann seit 2013 zurück im Betrieb, im elterlichen Betrieb.
Okay, also bist der Branche sozusagen, dem Handwerk von vornherein treu geblieben. Wenn wir jetzt mal ganz nach vorne spulen, also sprich zu deiner Nachfolgereise, zu der Situation, dass deine Eltern hier diesen Standort hier haben in Saarbeck, ich glaube noch zwei weitere.
Genau, richtig, ja.
War das für dich von vornherein klar, ich werde hier mal in Fußstapfen treten? Oder wie war das für dich?
Ja, es gibt da eine wunderbare Anekdote. Ich glaube, sie wird wahrer, je öfter sie erzählt wird. Wir saßen in der Pizzeria und irgendwann kam dann meine Mutter, so da war ich 7 ungefähr, und sagte, Tobi, bist du denn sicher, dass du Bäcker werden willst? Weil du musst doch auch mal eine Frau finden, die auch kleine Brötchen verkaufen will. Und ich als kleiner Junge sagte, also wenn die das nicht will, dann kann sie mich nicht haben. War ein bisschen blauäugig. Aber
vor allem mit 7.
Ja, mit 7, ne, weißt du? Aber ich war super früh. Ich bin teilweise vor Kindergarten, also bevor es in den Kindergarten ging, schon in die Backstube gegangen, habe da irgendwelche an den Teigen rumgespielt. Bin mit meinem Vater, weiß ich nicht, samstags nachmittags, weil ich Langeweile hatte, Marzipanfiguren ausstechen gegangen. Ich war hier immer mittendrin. Wir sind ja auch, also mein Bruder, ich habe noch einen Bruder, wir sind hier aufgewachsen. Also, weiß ich nicht, als wir hatten unser Wickel, nicht unser Wickel, unser Laufstall waren Brotkörbe. Da wurden wir reingesetzt, da wurden 5 Brötchen hinterhergeschmissen und dann konnten wir spielen. Wir wurden von unseren Mitarbeitern erzogen. Also, das war für mich immer glasklar. Wenn es irgendwie geht, dann werde ich kaum Konditor, ja.
So hast du dann auch, also wie du es gerade auch schon meintest, deine berufliche Ausbildung, ja, ist ja ein sehr klassisches Handwerk, voll danach gewidmet.
100%. Das war für mich nicht einfach. Ich war 18 und dann, ich bin hier super vernetzt im ganzen Dorf, ne, in allen Vereinen und alles Mögliche gemacht und bin dann nach Düsseldorf gegangen, in eine für mich eine der besten Bäckereien, sowohl qualitativ, aber auch von der Führung, vom Marketing, die Bäckerei Hinkel. Und das war für mich, da ist die Sonne aufgegangen. Das war ein ganz neues Erlebnis, wie man eine Bäckerei auch führen kann, wie man qualitativ produziert. Das war Game Changer. Wirklich, das war Erwachsenwerden erstmal für mich. Ne? Bis 18 war ich ein netter Schüler und habe alles gut, ganz gut mitgemacht. Aber da war so, wo ich gedacht habe, wow, so kann es auch gehen. Das war schon besonders, ja.
War der Schritt, du schwärmst ja davon richtig, das merkt man, war das dein persönlicher Schritt? Da haben deine Eltern gesagt, Tobias, Tobi, je nachdem, ja, wenn du das hier mal machen willst, du musst mal die große weite Welt sehen. Wie war da der Plan? Wie war die Idee?
Ganz wichtig, oder mein Vater hat immer gesagt, du lernst nicht zu Hause, weil das hat wahnsinnig viele Stolpersteine, die da in den Weg kommen können. Das ist, du entweder wirst du super gut behandelt, super schlecht behandelt, lernst du das, was eh schon da ist. Das war so, geh mal raus. Und dann hatte ich, kümmern sich natürlich, sind auch gut vernetzt unter den Bäckern. Ich hätte eigentlich eine Ausbildungsstelle in Münster sicher gehabt. Da ein Praktikum gemacht, das war super. Ich habe mich mit dem Chef verstanden. Und dann fliegen hier die Bäckerzeitungen rein, ja. Und dann, also so, ne, Journal jede Woche, Bäckerzeitung und so weiter. Und da war dann Bäcker Hinkel angeschlagen. Und da habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Man muss sagen, ein Schaufenster über ungefähr 7 bis 8 Meter Länge. Und das ist einfach voll mit Brot. Und ich dachte, sag mal, was macht der Inge abends mit dem ganzen Brot? Weil das abends immer ausverkauft. Ja, da sind, samstagsmittags sind da in der Spitze 24, 25 Verkäuferinnen in einem Laden, die nur Brot rausschmeißen. Mhm. Und da habe ich gesagt, da muss ich mir live ein Praktikum gemacht. Und im Vorstellungsgespräch kam mir schon, ach, Junge, für mich ist das schon völlig klar, du machst hier die Ausbildung, ja, ich sehe da gar kein Problem, dann machen wir schon so. Ja, alles klar, dann gib ihm, ja, das war super.
Und so bist du dann quasi eingestiegen.
Ja, genau.
Ich frage jetzt einfach mal, jetzt wissen die, du bist gut vernetzt, du kommst selber aus einer Unternehmerfamilie, Bäckereifamilie, Konditor. Wird man da anders behandelt? Wurdest du anders?
In meiner Ausbildung?
Ja.
Ja, klar. Also ich sag dir, so gut ich die Zeit in Erinnerung habe, ich sag dir ehrlich, im ersten Monat, das war knallhart. Man muss auch dazu sagen, ich war halt zu dem Zeitpunkt ein richtig netter Junge. Hi, ich bin der Tobi, grüß euch. Und die haben mich da erstmal auf links gezogen, weil die natürlich viel erwartet haben. Du hast einen Betrieb zu Hause, dann weißt du eigentlich schon, wie die Hälfte funktioniert und so. Ja, und dann musste ich mich da rausarbeiten. Und dann hat es einen Monat gedauert und dann kam irgendwann der Altgeselle hin und so, wir gehen gleich um 12 Uhr schwimmen nach Arbeit. Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Da war der Ritterschlacht, aber war alles gegessen und alle waren auf einmal nett und so. Ja, da musste ich mich rausarbeiten. Und das sind natürlich Sachen, die nimmst du fürs Leben mit, ne? Ja. Gib ihm erstmal und dann.
Du hast in 3 Jahre die Ausbildung dort gemacht? Oder wie lange?
2,5. Man kann ja verkürzen.
Okay, ne? Man kann 2,5 Jahre verkürzen. Dann hast du jetzt gerade gesagt, danach bist du noch weitergezogen.
Genau.
In die große, weite Welt.
Ja, ich war 4 Monate in Irland.
Okay.
Mit, ich glaube, heute heißt Erasmus, früher Leonardo für handwerkliche Berufe. Und habe da 4 Monate die irische Backkunst kennengelernt. Das war jetzt qualitativ eher so, geht so. Aber, ja, aber das macht natürlich auch was mit einem. Ne? Du kriegst, erstmal lernst du sprachlich wahnsinnig was. Dann, wir haben da in einem Haus zusammen gewohnt mit, weiß ich nicht, 20 Studenten aus Norwegen, aus, was weiß ich, überall her, Italien und Spanien. Da bist du einfach ein offener Mensch. Und wenn nicht, dann bleibst du allein auf dem Zimmer. Aber so bin ich nicht, bin immer offen, also straightforward die Leute anquatschen. Und das bringt einem was, ne? Das war für mich eine super Zeit, ganz klar. Mhm. Danach bin ich nach München gegangen, meine Konditorausbildung gemacht. Ganz wichtig, Bäcker, Konditor, wie eben schon gesagt, da gibt es immer so einen kleinen Twist. Das war mir auch wichtig, weil wir hier einfach super konditorlich arbeiten. Das ist so das Steckenpferd. Immer meines Vaters auch gewesen. Konditorei ist hier wirklich top. Mhm. Das wollte ich auch noch lernen.
Und dann bist du auch von München letztendlich wieder nach Hause?
Genau, dann habe ich noch einen Zwischenstopp in Berlin gemacht, in Olpe, Meisterschule. Und ich habe noch in München in der Ex, bei einem Spitzel, in der Bäckerei gearbeitet. Einfach um nochmal andere Verfahrensweisen, andere Abläufe und so weiter zu sehen. Genau, ja.
War dir... Du hast jetzt gerade, wenn ich jetzt mal Irland aufgreife, gesagt, Irland war okay, das war eine tolle Erfahrung, wahrscheinlich menschlich auch eine Mega-Erfahrung, vielleicht handwerklich okay, wenn ich dich jetzt verstanden habe.
War eine Muffinfabrik. Ja, ich hatte auch mal, kann man sein, dass ich 8 Stunden gelabelt habe, einfach zack, 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 Label drauf. Aber da musste man schnell arbeiten, das war ein bisschen Akkord. Da ist mal einer gekommen und gesagt, so, jetzt hier ein bisschen schneller und dann nimmst du auch was mit. Allem Schlechten nimmst du immer auch was mit.
Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. War denn für dich, du hast jetzt gerade vorhin, scherzeshalber mit der Anekdote, als du 7 warst, angefangen und so weiter und so fort, also war für dich relativ früh klar, ich werde diesen Weg gehen?
Ja.
Okay. Gab es denn irgendwann mal jetzt auch mit diesen ganzen Stationen auch, wo du dich selber hinterfragt hast, gesagt, mal ganz ehrlich, will ich das? Also will ich diesen Weg gehen für dich selber?
Ja, 100%. Ganz ehrlich, immer wieder und auch jetzt bin ich ja wirklich in der Geschäftsführung, jetzt gehört mir der Laden, es stellt sich die Frage nicht mehr, aber natürlich, ich hätte auch einen einfacheren Weg nehmen können. Wenn du, ich sag mal, vielleicht noch Lebensmitteltechnologie studierst, dann in eine große Backindustrie gehst, dann hast du deine, in der führenden Position vielleicht nicht deine 40, dann hast du eine 50-Stunden-Woche, gehst aber auch mit, weiß ich, einem sehr stelligen Betrag nach Hause und hast ein Wochenende. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Immer wieder aufs Neue. Aber es gibt dir natürlich wahnsinnig viel, wenn du Chef so im weitesten Sinne bist, wenn du es zu sagen hast. Das ist toll. Wenn du sagst, ich möchte, dass heute die Brötchen links gedreht werden, dann ist das so, weil du fest der Überzeugung bist, dass das die bessere Qualität ist. Man muss eben sich einen Austausch mit Kollegen und den Mitarbeitern schaffen. So dieses, da geht's lang, wie das früher vielleicht war, ist nicht mehr so. Aber wenn du Geschäftsführer bist, dann macht das schon wahnsinnig viel Spaß. Es gibt dir wahnsinnig viel.
Bist du denn, als du dann wieder hier warst, und du hast jetzt gerade gesagt, Geschäftsführer zu sein, ich meine, das ist fast schon eine rhetorische Frage, aber hattest du das Gefühl, du kommst hier an und bist direkt Geschäftsführer, oder wie war dieser Weg?
Nein, überhaupt nicht. Also 2013 dann nach Hause gekommen bin, bin ich erstmal in die Produktion gegangen. Mhm. So, weil ich hatte ja, das hatte ich auch gerade gelernt. Ich würde sagen, in den Betrieben habe ich auch wirklich fachlich wahnsinnig viel gelernt. Ja, und ich habe dann schon auch viel umgestellt. Natürlich an den besten, an den Produkten, die gut sind. So, da wird nicht jetzt in die Rezeptur von links nach rechts gedreht, aber die ganzen Produktionsverfahren, Abläufe, alles haben wir mal auf Probe gestellt, haben geguckt, wo können wir auch investieren, Prozesse optimieren. Das war nie einfach. Das muss man überlegen. Der Backstubenleiter, der zu dem Zeitpunkt bei uns in der Backstube war, der war 45 Jahre bei uns im Betrieb. Der ist später ausgeschieden mit, ich glaube, 48 Jahren bei uns im Betrieb. Das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Der ist mit 14 angefangen und dann mit, weiß ich nicht, 65 oder 66 in Rente gegangen. Und dann kommt so ein Piefke. Den hat er noch erzogen. Also der hat den auf dem Arm gehabt, da war ich ein Baby. So. Und dann sage ich ihm so, jetzt, heute machen wir das mal anders als sonst. Ja, das ist schon Clash. Das ist nicht nur einfach. Ich meine, wir verstehen uns wahnsinnig gut. Der hat noch einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Ich saß bei dem immer auf dem Trecker. Also wir können super, wir können auch heute noch super miteinander. Aber da mussten beide Seiten manchmal ganz schön auf die Zähne beißen. Aber wichtig war so, wir haben alle verstanden, so, was das Ziel ist. Wir wollen halt auch sowohl qualitativ, aber auch in den Abläufen uns dann noch verbessern. Ne? Ja.
Mhm. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, zumindest meiner Erfahrung her, dass gerade wenn jemand ankommt und vielleicht ein bisschen die Prozesse umstellen will, ein bisschen an der einen oder anderen Ecke schrauben will, dass es natürlich nicht immer gut ankommt, vor allem wenn man sich als kleiner Stöpsel sozusagen noch einmal kennt. Wie hast du das umschifft? Weil das wird ja wahrscheinlich nicht die einzige Person gewesen sein, die jetzt etwas länger auch schon im Unternehmen war. Wie hast du es umschifft, dass viele, die dich als kleinen Stöpsel gekannt haben, jetzt auf dich hören dürfen, weil du einfach neue Ideen mitbringst? Wie bist du denn, wie hast du den?
Also ich muss mal vielleicht als Disclosure vorweg, ich habe das nie gelernt. Ne? Also das ist alles Try and Error gewesen. Und ganz vieles, glaube ich, über persönliche Gespräche. Einfach versuchen, die Leute mitzunehmen, immer reden, immer offen kommunizieren, Wertschätzung der Person. Ja, das ist ja, die fühlen sich im ersten Moment vielleicht angegriffen und sagen, mag der mich nicht? Habe ich doch immer so gemacht. Happy immer so Markt. Das ist so ein typischer westfälischer Ausdruck, ja. Und kommen mir die Nackenhaare hoch. Aber im persönlichen Gespräch und die Wertschätzung dann auch zu zeigen und zu sagen, okay, pass, ey, du bist gut. Und ich glaube, wenn wir das zusammen machen, ich glaube, wir kriegen noch besser hin. Und viel, gerade bei Prozessoptimierung, ist dann ja in so handwerklichen Berufen eine Erleichterung. Und wenn die Kollegen und Mitarbeiter merken, ja, guck mal, wenn wir das jetzt so machen, dann das ist viel leichter und gibt uns weniger Stress. Und dann so ein Satz von meinem Chef aus Düsseldorf, die Mitarbeiter müssen selber die Wahrheit erkennen. Und dann setzen sie es auch um. Wenn du vorgibst und sagst, so wird's gemacht, dann kannst du dir ja sicher sein, wenn du dich umdrehst, gehen die gerade links rum, wenn du rechts rum sagst. Also du musst es schon selber den Leuten erkennen lassen, ne? Ja. Die Leute erkennen lassen, was wir wollen, ja.
Dieses Erkennen lassen, jetzt haben wir gerade ja von Bäckermeister ja gesprochen, dieses Erkennen lassen, war das auch bei deinen Eltern so? Also in der Nachfolge, du kommst von einer, ich nenne es jetzt mal bewusst großen, weißen Welt, kommt wieder nach Hause und sagst, jetzt müssen wir es anpacken. Hm. Haben wir gerade über die, auf der einen Seite über die Mitarbeiter gesprochen. Wie fanden deine Eltern das? Weil ich meine, die haben es ja so aufgebaut, wie sie es aufgebaut haben, und auch einmal kommt der Sohnemann und sagt, ich wüsste vielleicht eine Idee, wie es besser geht. Wie war das mit denen?
Kommt ganz auf die Bereiche an, sag ich mal so. Ja, in der Produktion und auch so im Verkauf, also Vertrieb ist ja, ne, wir haben ja ganz viel Point of Sale, haben die mir super vertraut. Es gab überhaupt gar keine Diskussion. Mein Vater hatte immer, war immer ein bisschen, vielleicht so mal zur Einordnung, meine Mutter ist bei uns die Unternehmerin. Auf dem Papier stand mein Vater immer als Chef. Mein Vater ist kreativ, der ist Konditor, der ist jetzt in Rente und malt und so und geht da total drin auf. Aber meine Mutter ist die Unternehmerin, hat die Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, die so. Das heißt, in der Produktion, es war nie irgendwie eine Frage, wenn es dann darum ging, ob wir investieren wollen. Die haben gesagt, du geh zur Messe, das so, mach, Und wenn es auch mal teurer wurde, dann musste man natürlich zusammensitzen und gucken, okay, was kriegen wir es hin oder wie kriegen wir es hin? Das wurde nie in Frage gestellt. Also eine wahnsinnige Sicherheit mir gegenüber. Also auch mir gegenüber gebracht und mir gegeben. Interessanter wurde es im Grunde genommen eigentlich viel später, als ich dann so 5 Jahre, 6 Jahre fast ausschließlich in der Produktion. Ich hatte zwar meinen Büroplatz und habe dann da immer ein bisschen für die Produktion vorbereitet und gemacht und Ideen, Rezepte, alles etc. Aber als es dann mal wirklich in die Geschäftsführung ging und da Prozesse optimiert wurden, im Büro Prozesse neu angestoßen wurden, ja, das waren spannende Zeiten, weil dann auch wieder da unterschiedlich, mein Vater, der macht das, wenn ich ihm sage, du Papa, ich glaube, so ist schon der richtige Weg, dann sagt er, Jung, glaube ich, dir ist in Ordnung, meine Mutter, wenn ich da ins Büro fusche, also die hat ja ein echtes Problem mit gehabt. So, wir haben immer einen super respektvollen Umgang miteinander, wir lieben uns, da gibt es kein Vertun. So, aber wenn jetzt der Junge kommt und sagt so, wir machen jetzt immer ein neues Buchhaltungssystem und vielleicht auch aus einer Angst, das umzusetzen. Also ne, ich habe das immer so gemacht. Was ich eben beschrieben habe bei den Bäckern, ja, habe ich immer so gemacht. Warum soll ich denn jetzt hier auf ein Buchhaltungssystem umsteigen? Ja, aber auch da die Wahrheit selbst erkennen lassen. Wir sind jetzt hier gerade Ende letzten Jahres, dann haben wir wieder Umstieg gemacht. Man musste ja dieser ganze E-Rechnungskram und so weiter. Hm. Und man merkte eine gewisse Zurückhaltung auch bei meiner Mama, so die gesagt hat, Tobi, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch alles machen will. Ich glaube, da haben wir wenig Möglichkeiten. Ich glaube, das müssen wir mal machen. Und sie ist happy. Und sie erzählt jedem, wie toll ihr neues Buchhaltungsprogramm ist. Und jetzt habe ich ihr das aufs Handy gemacht. Und dann kann sie abends, damit sie richtig beruhigt schlafen kann, kann sie noch gucken, welche Rechnung bezahlt wurde. Und sie hat die Wahrheit selbst erkannt. Mhm. Das ist natürlich grandios.
Absolut. Ich glaube, das ist schon noch ein sehr, sehr wertvoller Tipp übrigens an der Stelle, die Wahrheit selbst zu erkennen. Weil oftmals will man neue Dinge oder neue Impulse umsetzen, drückt dann mehr und dann hat man natürlich immer wieder diesen Widerstand, diesen Kampf bei sich selbst auch oder halt auch mit den Mitarbeitern logischerweise. Ja. Wenn du jetzt mal auf den sehr klassischen Nachfolgeweg guckst, auf deine persönliche Nachfolgeplanung, wir haben jetzt sehr, sehr viel operativ gesprochen, wie seid ihr das angegangen im Allgemeinen? Also sprich, du hast den Bruder auch noch, wie habt ihr das vielleicht familienintern auch geklärt? Seid ihr da vorgegangen? Welche Schritte waren für euch am relevantesten? Wie seid ihr vorgegangen?
Ja, du, da hat der Zufall ein bisschen mitgespielt. Mein Bruder hat eine Mehlallergie. Das heißt, es war für ihn sofort klar, ich werde mich nie in die Backschuhe stellen oder Mehlstauballergie. Dann kam dazu, der ist ein Overbrain. So, der ist super. Der ist mittlerweile in der Unternehmensberatung und da extrem erfolgreich. Und mit dem rede ich total oft. Ich sage mir, hey, wie sieht's aus? Ich bin hier vor der und der Entscheidung. Ich stehe vor dem und dem Problem. Der kennt natürlich auch nochmal den familiären Input, also ne, die familiäre Situation, sodass der mir da immer ein super Gegenspieler oder Mitspieler sein kann. Und das war klar, dass ich den Betrieb übernehme. Und das war für ihn noch nie ein Problem. Ne? Das ist, muss man so sagen. Ja, nee, da muss man, das ist echt gut. Wir verstehen uns gut und können uns da sehr, sehr gut ergänzen. Und für meine Eltern, die waren froh, die haben immer gesagt, das an 2 Jungs zu geben, an 2 Brüder, dafür sind wir, glaube ich, einmal nicht groß genug. Mhm. So, also wenn da 2 Familien von leben müssten, dann müssten wir uns als kompletter Betrieb nochmal umstellen. Mhm. Und deswegen war das nie so eine richtige Option. Aber wie gesagt, ich glaube, da war einfach auch der Zufall auf unserer Seite, ja.
Okay. Habt ihr denn für euch so eine Art Nachfolgeplan gemacht? Also sprich zu sagen, hey, es gibt ungefähr einen Kompass, ein Leitsystem, ab dann würden wir ganz gerne weniger machen. Ab dann hätten wir ganz gerne, dass du auch offiziell Ansprechpartner bist, nach außen als auch nach innen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, eher so intuitiv. So richtig geplant nicht. Es gab immer so den Satz meines Vaters, mit 65 gehe ich in Rente. Mhm. Hat er dann auch offiziell gemacht. Du, denn die ganzen Verträge und Renten und so weiter, das läuft ja dann irgendwie mal auf eine gewisse Zahl hinaus. Und das war dann halt mit 65. Und dann hat er, ich sag mal, eine Altersteilzeit gemacht. Ja, das ist ja alles fließend. Der ist immer noch Patron. Der geht morgens, das würde ich ihm auch nie nehmen. Der geht morgens durch die Backstube, grüßt alle, guckt, ob alles in Ordnung ist. Geht auch nochmal, weiß ich nicht, durchs Obstlager und guckt, ob die Erdbeeren in Ordnung sind. Dann schimpft er. So alte Erdbeeren hier. Ja, Leute, werden sie eingekocht. Ja, ist in Ordnung. Cool. Bei meiner Mama ist es ein bisschen anders. Ich hatte eben erwähnt, mein Vater, der hat wirklich, schafft sich auch Hobbys zu nehmen mit Enkelkindern von meinem Bruder und ist da ganz, meine Mutter ist, ja, ich sag mal, der Betrieb ist ihr Hobby. So, zwischenzeitlich haben wir auch mal festgelegt, also Ende des Jahres 24, wir arbeiten jetzt darauf hin, dass du Ende 24 ausscheiden kannst. Alles klar. Und haben immer zwischendurch mal Zwischenstandsmeldungen. Wie sieht's aus? Haben wir uns schon mal, ne? Habt ihr schon mal Gedanken gemacht, wie wir das so nach und nach, und wollen wir jemanden einstellen fürs Büro? Dann sagt sie irgendwann zu mir, Tobi, du ganz ehrlich, ich will das gar nicht. Mir gibt das so viel. Das ist mein Hobby. Und was mache ich denn sonst? Ich kann den ganzen Tag Fahrrad fahren. Okay, cool. Da musste ich erstmal überlegen, ob ich das will. Und dann haben wir uns, ich sag mal, den Weg aufgemacht. Das können wir so machen. Aber wir müssen uns mal einen Tag X überlegen, was machen wir, ich sag mal jetzt, schlimmster Fall, ihr fahrt morgen mit dem Auto gegen einen Baum. Da musst du dir mal überlegen, dann bin ich in absoluter Trauer, in einem absoluten Ausnahmezustand und da muss ja der Betrieb noch weiterlaufen. Und dann heißt, ja, weiß ich nicht, die Buchhaltung hat meine Mutter gemacht. Das geht nicht. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen das so aufbauen, dass wir eine Parallelstruktur haben, dass ich das auch machen kann, was du tust. So, gib mir mal bitte einen Einblick in deine Arbeit. Und halt Prozesse aufbauen, dass wenn du mal wirklich ausscheidest, der Tag wird dir irgendwann kommen, ob sie jetzt einfach sagt, ich möchte mir jetzt mehr um meinen Enkel kümmern, wie auch immer, dass die Prozesse dann klar definiert sind und einfach gesagt wird, okay, das und das in dem Bereich muss gemacht werden und dass ich das dann einfach so fortführen kann oder halt entsprechend Leute einstellen kann, die das machen. Mhm. Ja. Aber da sind wir sehr offen in der Kommunikation. Das war uns immer wichtig. Klar, die Bedürfnisse definieren. Ich habe meine, also in dem Moment auch meine Angst definiert. Ich sage, Mama, mal jetzt mal ganz ehrlich, was passiert, wenn? Und sie hat aber auch gesagt, ja, aber also am liebsten bin ich in meinem Büro. Das ist ja eine klare Aussage. So, das ist so ein bisschen diese alte Unternehmergeneration. Ist ja auch gut. Und dann habe ich gesagt, das können wir machen, aber wir müssen ein Netz und doppelten Boden haben. Und da arbeiten wir im Moment dran. Oder da sind wir jetzt im Prozess, ja.
Schön. Also ich erlebe in der Praxis auch immer wieder, dass es auch bewusst ja auch manchmal so ist, dass man nicht immer so ganz einfach über solche Themen auch sprechen kann, weil sie einfach unschön sind. Das kann man ja nicht schönreden und man möchte, dass es allen immer gut geht und am besten so lange leben wie möglich. Und nichtsdestotrotz braucht man halt eben diesen doppelten Boden, wie du es gerade genannt hast, weil ohne kann es durchaus dann auch nicht funktionieren. Und am Ende des Tages, und das finde ich immer so wichtig, jetzt haben wir vorhin über 45 Köpfe gesprochen, stecken hier 45 Familien dahinter.
Ja, klar.
Und da muss es danach weiterlaufen.
Die wollen am Ende des Monats ihr Geld haben.
Absolut.
Ja.
Wenn du das jetzt mal so, ich meine, bist jetzt eingestiegen, du hast schon einiges übernommen, auch einiges verändert. Was würdest du sagen, ist hier vielleicht deine größte Handschrift, die du hier mit reingebracht hast? Also was gibt es vielleicht an Veränderungen, wo du sagst, hey, da steckt mehr Tobi drin als deine Eltern?
Also wirklich in den Produkten Brot und Brötchen. Ich habe Konditor gelernt, ja, aber das war pain in the ass. Da musste ich mich durchkämpfen. Ja, gibt so einen schönen Satz, mit Essen spielt man nicht. Sagen die Bäcker über die Konditoren, also dieses ganze Fein und so, das kann ich nicht so gut. Das ist das, was mein Vater crazy konnte oder kann, dieses kreative, ach, Mohn mit Mango, das ist mal eine interessante Kombination. Ja, Mohn mit Mango, weiß ich nicht. Da ist der einfach super. Und da haben wir uns in seiner Zeit halt einen krassen Namen in der Konditorei gemacht, so hier im nördlichen Münsterland. Und wirklich auch eine tolle Kundenstamm aufgebaut. Ich glaube, wären wir eine Bäckerei geblieben, wie mein Großvater die gegründet hätte, würde es uns heute nicht mehr geben. Mhm. Und über meine Station und über mein Handeln habe ich, glaube ich, dann eher so das Brotbacken für mich kennengelernt und diese wirklich traditionellen Backwaren, Croissants aus Frankreich. Das, was du sagtest, dieses Riesenleibbrot mit einer extrem kräftigen Kruste, Vollkornbrote, selbstgemahlene Vollkornmehle und solche Sachen, alte Sauerteige. Das ist mein Ding. Und ich liebe das, wenn ich da 200 Kilo Teig auf dem Tisch habe und dann gib ihm. Da wird mal eine Stunde mal richtig weggeballert nachts. Das ist super. Ich liebe das wirklich. Also das so auf der Produktionsebene. Und dann ist mir einfach wichtig, weil wir ein kleiner Betrieb sind, wir haben jetzt kein riesen mittleres Management, da hängt schon viel am Unternehmer dran. Manchmal denke ich ein bisschen zu viel, so, das ist schon mal gar nicht so ohne, dass ich einfach die Prozesse optimiere. Das ist mir das Allerwichtigste vom Bestellwesen. Ich sag mal jetzt die ganzen Wiederverkäufer, ja, vor drei Jahren haben die noch gefaxt. Ich bin durchgedreht. Dann haben wir die Zettel genommen, aus den Faxen Rechnungen geschrieben, in der Excel-Tabelle. Da spritzt mir das kochende Blut aus den Ohren, so, weißt du? Und das einfach ein bisschen auf Linie zu bringen, auch die Wiederverkäufer wieder zu zeigen, okay, pass auf, wir machen das alles ein bisschen flotter, per E-Mail bitte bis dann und dann bestellen, danach gibt's nichts mehr. Es ist zwar hart, aber wenn du einmal eine Stringenz drin hast, dann kriegst du. Und einfach auch ein bisschen Digitalisierung. Ich kann es jetzt von meinem Handy aus alles steuern, das ist, wenn ich mobil unterwegs bin und keine Ahnung, ich möchte nicht jeden Abend um 18 Uhr im Büro sitzen und unsere Filialen anrufen. Das kann ich jetzt von unterwegs machen. Ich kann das mal eben schnell am Handy alles eintragen. Ich sag mal, dass ich auch ein gutes Privatleben haben kann. Ja, das ist mir schon wichtig.
Jetzt gibt es denn auch, also ist ja eine andere Art auch zu führen durchaus. Du hast ja ehrlicherweise gesagt, hey, als ich angekommen bin, ich war jetzt noch nicht die Führungspersönlichkeit, sowas muss ich ja auch entwickeln. Wie würdest du sagen, hat sich das entwickelt und wie hat das vielleicht auch aufs Team oder wie hat das Team allgemein reagiert jetzt mittlerweile? Weil, wie gesagt, am Anfang hat man vielleicht nur einen kleinen Teilbereich hinsichtlich der Führung. Jetzt führst du, denke ich mal, anders. Wie hat sich das entwickelt und wie würdest du sagen, ist die Wahrnehmung im Team?
Ich glaube, dass ich ein motivierender, kommunizierender und wertschätzender Chef bin. Und Bäckerei war vielleicht, manche kennen das so ein bisschen auch aus der Küche. Früher war das echt, das ist Hardcore. Weiß ich nicht, da wurde rumgeschrien und was weiß ich. Jetzt gar nicht mal bei uns, das war alles. Aber ich habe gesagt, hier wird nicht geschrien. Wenn ich was nicht haben kann, dann ist es hier irgendwie rumschreien. Jeder hat das Recht, auch einen Fehler zu machen. Keep calm, da geht die Welt nicht von unter. Wir kriegen das schon zusammen hin. Ich bin ja auch nicht unfehlbar. Ich will ja auch nicht, dass mich dann irgendjemand anschreit. Und das war so das Erste, was mir irgendwie reinkam. Und ich glaube, das etabliert sich dann über die Zeit, einfach einen wertschätzenden Führungsstil zu haben. So, und um die Leute mitzunehmen. Und wie, was ich eben sagte, selber erkennen zu lassen, wo die Richtung hingehen muss. Auch einen Auszubildenden. Ich kann dem tausendmal sagen, das musst du so machen, das musst du so machen. Wenn du Prüfung hast, musst du es so machen. Das ist doch Quatsch. Erstmal machen lassen. Das größte Zeug lernen ja bei uns, aber dann, wenn es zur Prüfung geht, machen lassen und dann gehen wir mal zusammen hin und lassen die mal eine Probeprüfung machen und sagen so, wie würdest du dich denn jetzt mal bewerten? Was hältst du denn davon? Geschmack, so Säure-Süße-Verhältnis, vielleicht ein bisschen sauer oder was meinst du so? Oh, schon auf der sauren Seite, ah, würde ich auch sagen. Machen wir vielleicht ein bisschen weniger Zitrone, ein bisschen mehr Zucker. Aber dann hat er selber erkannt und dann glaubt er auch dran.
Definitiv. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was ich in ganz vielen Betrieben und Unternehmen merke, ist einfach dieses Lernen, eigenverantwortlich für die Aufgaben, die Verantwortung auch zu übernehmen. Zu sagen, okay, ich probiere es erstmal aus und vielleicht klappt es im ersten Moment nicht immer so wie man sich es vielleicht vorstellt, aber viele Wege führen nach Rom.
Klar, ist doch viel schöner. Kommt ein Mitarbeiter zu mir an, Chef, wir haben das und das Problem. Gut, was meinst du denn, wie wir das lösen? Ist doch viel geiler, wenn der auf
die Frage, ganz wichtige Frage übrigens, die du gerade mal
gestellt hast. Ja, weil ist doch viel geiler, wenn er, manchmal ist auch Quatsch, ja, ist auch okay, aber wenn er einen Vorschlag hat, dann glaubt er doch viel mehr daran. Als wenn ich ihm sage, mach das so, mach das so, mach das so. Als wenn er sagt, na, das ist eine Kleinigkeit, ja. Wir haben jetzt neue Wiederverkäufer, beliefern jetzt relativ viele Altenheime im Nachbarort. Und das ist für uns in der Backstube schon echt eine Umstellung. Dann hast du morgens auf einmal 5 neue Lieferkunden, die musst du irgendwie alle kommissionieren. Das musst du dann auch flott gehen, ne? Bis 5 Uhr ist richtig Halligalli bei uns da, bis die Ware raus ist. Und sagt er, boah, das ist aber heavy. Dann, ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles organisieren soll. Und ich so, okay, dann muss mir auch nicht jetzt, aber mach dir mal 3 Tage Gedanken. Wo könnten wir uns verbessern? Wenn du sagst, das müssen wir kaufen, das müssen wir kaufen, dann bin ich sofort dabei. Machen wir, bestellen wir, hängen wir auf. Jetzt hat er da überall so kleine, kennt man manchmal so aus der Gastronomie, so Klemmschienen. Mhm. Ist eine Kleinigkeit. Aber der ist doch viel mehr mit seinen Gedanken und steht da doch viel mehr hinter und sagt, das ist geil. Das habe ich, da hat der Chef für mich gekauft und so kann ich hier immer schön meine Sachen kommissionieren morgens. So besser, viel besser.
Gab es denn, also ich finde ich super, gab es denn für dich denn jetzt auch, jetzt haben wir ja sehr viel über die schöne Seite der Nachfolge und der Unternehmensführung gesprochen. Gab es denn auch mal für dich unternehmerisch oder gerade in der Nachfolgereise so ein Aha-Moment oder beziehungsweise einen prägenden Moment, wo du gesagt hast, boah, Nachfolge, habe ich mir das wirklich gut überlegt. Also irgendein prägender Moment in dem ganzen Unternehmertum, was du gerade erzählt hast, wo du gesagt hast, boah, ich hätte nicht gedacht, dass das...
Alex, ich bin offen und ehrlich mit dir, ne? Ich hoffe, das ist okay. Ja. Ich hatte immer meinen Plan, dass ich in meine Backstube und dann habe ich ja eben als 7-jähriger Sohn gesagt, mit meiner Frau und alles mache. Und du, im Leben läuft es nicht immer so, wie man es plant. Und dann war das auch privat bei mir nicht so. Und dann habe ich irgendwie überlegt, ist es das, was du wirklich willst? Und dann kam aber so der Moment, wo ich gesagt habe, ein handwerklicher Betrieb, auch in unserer Größe, der muss so aufgestellt sein, dass du den alleine führen kannst. Das heißt, ich muss auf kurz oder lang ein mittleres Management einbauen. Dass ich, gibt es ja immer so einen Satz, ja, in einer Woche kann keiner einen Betrieb gegen die Wand fahren, auch dass ich mal in Urlaub fahren kann. Aber das ist doch überhaupt nicht das, was ich will. Ich will doch eigentlich, muss ich es doch so aufbauen, dass ich mich, das gibt ja, ne, dass ich mich auch mal zurückziehen kann und dann meine Gedanken spielen lassen kann. Mhm. Das war so der Moment, so, wo ich gesagt habe, nee, du musst das schon machen, dass du es alleine führen kannst. Ne? Mhm. Aber klar, da denkst du schon so, ist das jetzt hier richtig, was du hier gerade machst? In einer persönlichen schwierigen Zeit und trotzdem stehst du jede Nacht um 1 Uhr auf und trotzdem arbeitest du deine 12 Stunden. Ich sehe, andere Leute machen erstmal, weiß ich nicht, 2 Wochen Retreat und gucken, dass sie irgendwie klarkommen. Nö, ich habe weitergearbeitet. Da war schon manchmal, wo ich gedacht habe, boah. Aber das bringt dich ja weiter in deinem Denken. Mhm. Dann stellst du die richtigen Fragen. Wenn es weh tut, dann stellst du die richtigen Fragen.
Mhm. Und vielleicht ist das ja auch eine richtige Frage, wo wir gerade so ein bisschen, oder wo du den Zukunftsblick so ein bisschen eingeläutet hast, ist, wo geht denn die Reise hier mit deinen drei oder deinen drei Standorten? Hast du da für dich so eine persönliche Vision, eine persönliche Idee, wie du das Ganze noch weiterentwickeln möchtest?
Ja, ja, auf jeden Fall. Pass auf, ja. Ich würde nie von der Qualität abrücken. Mhm. Ich bin zu 100% von unserem Produkt überzeugt. Das ist halt die Frage.
Kann ich übrigens an der Stelle bestätigen.
Danke. Vielen Dank. Es ist halt die Frage, wie ich es an den Mann bringe. Und früher war es ganz klar, es gibt ja heute auch noch viele Bäckereifilialen, die oder Filialisten, die größer werden und hier noch eine Filiale und da noch ein Supermarkt und da noch. Und ich glaube, das bin ich nicht. So groß werden. Ich muss gucken, dass ich andere Vertriebswege finde. Ja, das heißt, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Wiederverkäufer dazu gekriegt von irgendwelchen Dorfläden, über Tankstellen, die unsere Sachen verkaufen, über, was ich jetzt gerade sagte, Seniorenheime. Dann habe ich zumindest muss ich mir zumindest mal keine Sorgen machen, ob morgens eine Verkäuferin kommt oder nicht. Ich meine, die können ja auch mal krank sein. Wenn morgens um 6 Uhr die Frühschicht nicht kommt, dann wirst du aber ganz schön flott, sage ich dir. Also muss ich gucken, dass ich andere Vertriebswege finde. Das Produkt ist top. Das heißt jetzt zum Beispiel als nächstes stünde an mit unserem Lieschen. Das ist unsere Eisdiele. Die macht auch so Konfiserie-Sachen, Pralinen, super hochwertig und solche Sachen, dass wir da einen Online-Shop machen. Wenn ich überlege, wir verkaufen wahnsinnig viel Granola jetzt schon über einen postalischen Weg, da muss es ein bisschen professionalisiert werden, Online-Shop und GB. Das sind einfach Sachen, die so in der Zukunft anstehen.
Hört sich cool an. Also hört sich wirklich gut an. Ich habe es gerade so ein bisschen eingeläutet im Sinne von, ich kann das mit der Qualität tatsächlich bestätigen. Gibt es eine Sache, die du rückblickend als Nachfolger, jetzt mal wirklich mit der Perspektive und Brille des Nachfolgers, die du hättest vielleicht anders machen wollen, wenn man das so sagen kann? Also klar, gibt es immer Dinge, die man anders machen will, aber hättest du für dich gesagt, diesen einen Schritt, diese eine Entscheidung, das eine Mitarbeitergespräch, was auch immer, rückblickend betrachtet, das hätte ich vielleicht doch anders geregelt.
Wir machen alle Fehler, jeden Tag. Aber was ich eben schon meinte, so, dann wird es manchmal, machst einen Fehler, bist vielleicht in einem Mitarbeitergespräch mal zu direkt. Oder, weiß ich nicht, gehst, ja, am Ende, was ich meinte, so, dann wird es vielleicht mal hart, dann tut es vielleicht mal weh. Aber das macht uns ja zu dem, wo wir jetzt sind. Oder das bringt uns ja zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Eigentlich würde ich sagen, no regrets. So, klar ist mal was schiefgelaufen. Ja, Entscheidungen, ich würde nichts bereuen. Was ich sagte, du machst Fehler. Wir alle. Dann geht's auch mal in die Hose. Dann versenkst du mal ein bisschen Geld, dann versenkst du auch mal ein bisschen mehr Geld. Aber du lernst aus allem und ich würde nichts anders machen. Ich würde mir wünschen, dass meine Eltern ein bisschen entspannter. Also mein Vater kriegt das gut hin, meine Mutter nicht so. Ja, dass sie einfach mal sagt, so Leute, ist jetzt mal gut. Ich hau ab. Macht mal easy. Und sie, ich stehe jeden Morgen um 5 auf der Matte, 6 auf der Matte. Muss sie nicht. Weiß sie auch selber, dass sie es nicht muss. Was sagt sie? Was soll ich denn zu Hause? Kann ich den ganzen Tag Wäsche bügeln?
Es ist nun mal das Lebenswerk.
Ja, klar.
Das ist halt eben.
Bin eh wach. Ja, okay. Dann komm.
Wenn du jetzt daran denkst, also der Podcast ist ja an viele gerichtet, die in Unternehmensnachfolge interessieren.
Ja.
Sei es intern, sei es extern, sei es Familiennachfolge, je nachdem. Würdest du oder hast du einen goldenen Tipp sozusagen, the one big thing, wo du sagst, das würde ich allen Nachfolgern da draußen gerne wünschen, von mir aus, das hätte ich gerne vorher gewusst. Gibt es da diesen einen Impuls von dir?
Das ist super allgemein, aber lässt sich achtet auf die Kommunikation, redet, sprecht alles an und redet über eure Gefühle. Aber ganz ehrlich, hört sich doof an, so kann man vielleicht immer, wenn man mit jetzt, wir haben einen Familienbetrieb, ne? Aber redet über das, was euch stört, weil ansonsten, woher sollen es die anderen wissen? Dann schluckst du und dann sagst du irgendwann, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn du an jemand anderes übergeben willst, ja, beide Seiten müssen einfach, also jetzt sag ich mal, nicht familienintern übergeben willst, da ist ja die Kommunikation noch viel wichtiger. Währenddessen du in der Familie vielleicht auch schon mal kleine Nuancen und Stimmungsschwankungen im Taumel merkst, ja, ist es bei fremden Leuten ja vielleicht noch weniger. Das heißt, immer offen kommunizieren, was hier gerade läuft und was nicht gerade läuft. Kommunikation ist alles.
Und damit können wir fast schon schließen. Kommunikation ist nun mal alles. Es hört sich manchmal so einfach an. Ich weiß, dass es oft schwieriger dann ist. Ne? Kommunikation ist normal schwierig und das würde ich mir natürlich auch wünschen. Ich danke dir für deine Zeit.
Super gerne. Richtig schön.
Es war ziemlich entspannt. Ich fand es sehr angenehm auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwann mal in Münsterland und ja. Umgebung ist, auf jeden Fall mal hier vorbeischauen in der Bäckerei und Konditorei Liesenkötter.
Ja, aber dann sagt Bescheid. So, wenn ihr den Podcast gehört habt, dann komme ich kurz rum und trinke mal einen Kaffee zusammen. Mich ja interessieren, wer den so hört.
Also vielen lieben Dank, Tobi. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch, Alex.
Ja. Und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.